Ja, ich lade euch herzlich ein, mit aufzuschlagen. Ich will jetzt ein Gleichnis lesen aus dem Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 18, Verse 9 bis 14. Also das heute mal ein Gleichnis nicht von einem Gegenstand, also so wie das gestern gewesen ist, Licht und Finsternis, wie gehen wir damit um, und den Augen, die Augen und der Leib, sondern heute geht es um zwei Personen, die einander gegenübergestellt werden. Und eine dieser Personen, die könnte eigentlich genau das gesungen haben, was wir gerade gesungen haben. Also nicht, ich bin ungerecht oder wie war das hier noch dabei, also trotzdem liebst du mich. Es geht nämlich dabei um den Pharisäer und um den Zöllner, die in den Tempel kommen, um dort zu beten. Das ist die Geschichte, um die es sich handelt. Und ich werde sie erst einmal lesen, dann wollen wir da hineinschauen, was steht vorher und hinterher, und dann möchte ich dazu einige Gedanken weitergeben. Also, der Pharisäer und der Zöllner, Lukas 18, Verse 9 bis 14. Dann richtete er dieses Gleichnis an gewisse Leute, die von sich selber überzeugt waren, gerecht zu sein und die die anderen verachteten. Zwei Menschen stiegen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Aufrecht stehend betete der Pharisäer bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie der Rest der Menschen bin, wie die Räuber, Rechtsbrecher, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich gebe den Zehnten von allem, was ich erwirtschafte. Der Zöllner hielt sich auf Distanz und wollte nicht einmal die Augen zum Himmel richten, sondern er schlug sich an die Brust, indem er sagte: O Gott, sei mir Sünder wieder versöhnt. Ich sage euch, dieser stieg als der, der Recht bekommen hat, wieder herunter nach Hause, eher als jener. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, aber jeder, der sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Soweit. Eigentlich eine ganz einfache Angelegenheit. Gibt es hier einen Bezug zu dem Vorher und Nachher? In einer gewissen Weise würde ich sagen, ja. Denn Jesus fängt hier nicht ganz neu an zu reden, er redet vorher nämlich auch schon. Es ist also kein Ereignis, sondern eine Rede Jesu, die wir am Anfang von Kapitel 18 finden. Und zwar geht es um den ungerechten Richter. Oder wir könnten sagen, um die bittende Witwe. Das, was uns auffällt, ist, es gibt gewisse Parallelen zwischen diesen beiden Texten. Nämlich beides Mal geht es um das richtige Gebet. Im ersten Mal geht es darum, das Gebet nicht aufzugeben, auch wenn das Ereignis nicht sofort eintrifft, was ich mir wünsche, sondern treu dabei zu bleiben. Es geht nicht darum, dass der Richter dort nicht hört, genauso wenig wie es darum geht, dass Gott uns nicht hört. Nein, wir wissen sogar, Gott weiß unsere Anliegen noch, ehe wir sie sagen. Sondern es geht ja hier mehr um das Pädagogische desjenigen, der die Bitten immer wieder vorträgt, also ums Gebet. Und hier geht es ja auch ums Gebet, zumindest spielt Gebet hier eine Rolle, wo nämlich Pharisäer und Zöllner im Tempel sind. Und in der Stelle danach, da haben wir die kleinen Kinder, die zu Jesus gebracht werden. Und da sagt Jesus: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, Vers 16. Ich habe den Eindruck, dass auch das nicht ein Zufall ist, dass das da steht, sondern auch da gibt es einen Bezug. Denn in diesem Gleichnis, was wir vorher lesen, da gibt es ja auch denjenigen, der von allen anderen verachtet wird. Demjenigen, dem man am liebsten den Zugang zu Gott streichen will. Das ist nämlich der Zöllner. Und der Pharisäer ist dem, den wir alle da erwarten. Also, ich glaube, die Verbindung von zum ersten Teil, zu dem, was vorher steht, ist das gemeinsame Thema des Gebetes. Wie stehen wir richtig vor Gott im Gebet? Das Thema des zweiten Teils, der danach kommt, ist: wollen wir nach unseren eigenen Maßstäben Menschen vom Zugang zu Gott ausschließen? Und das ist die Gefahr, die ja auch darin besteht. Dass wir einteilen, wer darf zu Gott kommen und wer nicht. Und so ähnlich geschieht es ja bei den Kindern, wo da die Jünger und auch andere sie von Jesus weghalten wollen. Und Jesus sagt: Wehret ihnen nicht, lasst sie zu mir kommen. Also insofern, glaube ich, ist da ein gewisser Bezug. Darüber hinaus, wenn wir diese beiden Personen ansehen, die hier eine Rolle spielen, also der Pharisäer und der Zöllner, dann erinnert uns das auch an andere Aussagen Jesu, die wir im Lukas-Evangelium finden. Finde ich zumindest. So beispielsweise aus Lukas 10, Abvers 38, an das Verhältnis zwischen Maria und Martha. Das scheint ja so ähnlich zu sein. Da ist der eine, der sich auf seine großen Taten beruft und also ich bin ja jetzt der Vorbildliche, der alles Mögliche erledigt und die Martha tatsächlich ja viel tut. Und auf der anderen Seite die Maria, die wir vielleicht erst als Faule ansehen, aber wo sich hinterher zeigt, ne, Maria, du hast das gute Teil erwählt. Was ja keine Rechtfertigung für Faulheit ist, nicht, dass wir es falsch verstehen. Aber dass erst einmal die Rollen verteilt zu sein scheinen und hinterher sie im Angesicht Jesu anders aussehen, als wir sie vorher gehabt haben. Also bei Maria und Martha, wenn wir die jetzt in der Gemeinde als Mitarbeiter hätten, der eine, der immer nur da sitzt, nicht, und der andere, der immer arbeitet, würden wir wahrscheinlich erstmal sagen, ja, der eine, das ist doch der, der im Vordergrund steht. Und hier bei Zöllner und Pharisäer würden wir doch sagen, ja, dieser Pharisäer, wie toll und fromm ist der noch. Ja gut, viele von uns sind schon misstrauisch, weil sie schon lange Christen sind. Dann wissen sie immer, die Pharisäer sind ja die Bösen. Ne? Aber sonst, wenn wir den jetzt im Alltag kennenlernen würden, dann wäre das wahrscheinlich eher ein netter, lieber Kerl, der immer fromm redet und immer fromm handelt und so. Also wahrscheinlich ein durchaus sympathischer, sofern man nicht ihm zu nahe kommt. Nicht? Weil dann wird es auch mühsam, wie wir merken, an seinem Lebensstil, den er hat. Dann erinnert mich das auch an Lukas 10, Verse 30 und folgende. Da geht es nämlich um den barmherzigen Samariter. Auch das scheint ja ähnlich zu sein. Denn das ist ja so aufgebaut, da ist einer unter die Räuber gefallen und dann kommt der Priester vorbei, der Levit vorbei und wir denken uns, ja, die werden doch das Richtige machen. Und sie tun es nicht. Und dann kommt der Samariter, von dem wir, wenn wir es dann auslegen, verstehen, das ist ja eigentlich nicht der Fromme, das ist eher den, auf den die Juden herabgeschaut haben, der ja so ein Halbjude ist. Und der macht hinterher das, was Gott will. Also wir sehen, dass bei Lukas einige Male er auswählt aus den Predigten Jesu, und zwar in Hinsicht darauf, ja, wir könnten sagen, schau nicht auf das, was vor Augen ist, schau das Herz an. Oder Gott hat andere Maßstäbe als die, die uns plausibel erscheinen. Oder wir können es auch aus dem anderen Blickwinkel heraus sehen, tu nicht zu fromm, sondern achte darauf, was eigentlich in deinem geistlichen Leben wirklich wichtig ist. Diese Unterscheidung, die spielt ja immer eine Rolle. Äußere Frömmigkeit und wirklicher innerlich-geistlicher Zustand. Und das fordert uns natürlich alle heraus. Weil es ja nicht darum geht, dass wir uns jetzt umschauen hier heute Abend und sehen, wo ist denn der Pharisäer? Sondern es geht ja mehr darum, bin ich es vielleicht? Oder du? Wo sind dann Züge, die der Pharisäer hat, die ich möglicherweise auch habe? Oder wo sind Züge des Zöllners, die ich vielleicht auch habe? Und hier geht es ja nicht darum, dass wir uns jetzt alle gehen lassen und sagen, ja, bloß, dass wir nicht zu fromm erscheinen. Jetzt werden wir mal ganz ausfällig und richtig pampig zu allen, damit keiner den Verdacht hat, ich bin Pharisäer oder Priester oder sowas. Nein, darum geht es ja auch nicht. Sondern es geht ja darum, ob wir in unserem Leben, unserem Alltag natürlich fromm und gut leben. Es hat ja gar nichts jemand dagegen, dass der Pharisäer, wie er es hier nennt, den Zehnten gibt. Das ist gut, dass er fastet, ist auch gut. Nur unter wenigen Bedingungen erst tut, das ist dann das Problem. Und das müssen wir noch etwas näher anschauen. Also auch Parallelen hier bei Lukas etwas früher im Evangelium. Das, was wir hier ja sehen, ist, dass Jesus eigentlich eine Antwort gibt auf Leute. Oder wir könnten sagen, dass er sich direkt an Menschen wendet. Wir haben das ja ganz zu Eingang. Da wird uns nämlich gesagt, dann richtete er, Jesus, dieses Gleichnis an gewisse Leute. Das heißt, er hat das nicht einfach nur so frei geredet, sondern er hat hier ein bestimmtes Publikum im Blick, das uns allerdings nicht direkt genannt wird. Also Jesus ist bereit, mit seinen Gegnern zu sprechen, denn ich habe den Eindruck, dass er sich in erster Linie hier an die Pharisäer wendet. Woher kommt mein Eindruck? Nun, die werden in den beiden Kapiteln vorher zweimal erwähnt, dass sie eben unter den Zuhörern Jesu dabei sind. In Lukas 16, Vers 14 und Lukas 17, Vers 20 werden die Pharisäer erwähnt, die jetzt dabei sind. Und so wählt Jesus den Pharisäer hier wahrscheinlich nicht aus Zufall, sondern bewusst, um sich an jene Leute, wie das da etwas verklausuliert heißt, zu wenden. Also irgendwie soll uns zum Ausdruck gebracht werden, das ist ganz ein konkretes Publikum, ohne das Publikum ganz genau zu benennen. An dieser Stelle beginnt ein gewisser neuer Abschnitt, was wir gerade dadurch erkennen können. Scheinbar sprach er erst einmal zu dem großen Publikum, das war das Gleichnis von der bittenden Witwe, und jetzt wendet er sich an jene Leute, an eine kleinere Auswahl von denen, die vor ihm sitzen, und will denen etwas vor Augen führen. Er hat hier, so scheint es uns, in erster Linie die Selbstgerechtigkeit im Blick. Und selbstgerecht sind in erster Linie die Leute, die fromm sind. Entweder die fromm aufgewachsen sind oder die schon lange fromm sind. Also damals diejenigen, die sich zur religiösen Elite Israels zählten. Heute diejenigen, die fest zu einer christlichen Gemeinde gehören oder sich zugehörig halten. Die sind diejenigen, die da im Blick sind. Es ist durchaus gut, gut zu sein. Das Problem ist nur, wenn man sich zu sehr auf seine Gerechtigkeit einbildet. Das scheint Jesus hier sagen zu wollen. Es ist die Sünde des geistlichen Stolzes. Und wie gesagt, er wendet sich mit keinem Wort gegen das, was der Pharisäer tut. Das wird nicht in Frage gestellt. Oder dass das an sich schlecht sei, zu fasten, das wird da auch nicht in Frage gestellt. Sondern es geht um Leute, die im Bezug auf sich selbst überzeugt sind. So, wenn ich jetzt auch den ersten Vers lese, dann richtete er dieses Gleichnis an gewisse Leute, die von sich selbst überzeugt waren, gerecht zu sein und die anderen verachteten. Also das eine Problem ist, sie waren von sich und ihrer Sache überzeugt. Hier ist keine Unsicherheit mehr. Hier ist nicht mal mehr der Dank Gott gegenüber, der mir alles ermöglicht hat, sondern ich vertraue vollkommen auf mich selbst. Es sind Menschen, die nicht nur meinen, vor anderen Menschen gerecht zu sein, sondern sogar vor Gott gerecht zu sein. Also vor anderen Menschen gerecht zu sein, ist ja noch verhältnismäßig einfach, weil andere Menschen ja nicht immer unsere Motive sehen, nicht immer alles sehen, was wir so im ganzen Leben tun, auch für uns alleine. Aber bei Gott, da müsste doch eigentlich dieser Pharisäer und auch die Menschen, an die Jesus sich wendet, die müssten doch wissen, gerecht vor Gott zu sein, ist doch gar nicht möglich. Ja, wenn diese Pharisäer schon den Römerbrief kennen würden, dann würden sie da auch wissen, es gibt keinen, der gerecht ist, auch nicht einen. Vielleicht dann wäre das relativ klar. Wobei, selbst wenn wir solche Verse kennen, heißt das nicht automatisch, dass wir sie auch inhaliert haben, dass wir das eben auch so innerlich wissen. Es gibt hier so eine Art Selbstvertrauen, so eine Art Arroganz, die sich sogar noch dadurch speist, dass andere kritisiert werden. Denn das, was wir hier lesen, ist nicht nur, dass sie meinen, gerecht zu sein, sondern gleichzeitig verachten sie die anderen. Und das kann eben ein gefährlicher Nebeneffekt sein, wenn wir zu hoch von uns selbst denken. Und das kann auf ganz verschiedenen Ebenen stattfinden, andere zu verachten. Also, wenn ich das heute auf unsere aktuelle Situation beziehe, dann könnte es zum Beispiel die anderen bösen Ungläubigen sein. Ich fühle mich richtig gut, weil ich nicht so böse bin wie alle anderen um mich herum. Und tatsächlich gibt es manche Christen, die ihr gesamtes Selbstbewusstsein nur darauf aufbauen, dass sie eben nicht so sind wie die anderen Ungläubigen. Vielleicht, ich gehe nicht zum Schützenfest, ich betrinke mich nicht, ich scheide mich nicht, ich lüge nicht so viel, was weiß ich. Ja, ich meine, wir müssen ja ehrlicherweise dann schon etwas einschränken, nicht? Sonst ist die Heuchelei noch größer dabei. Und darauf baue ich mein Selbstverständnis auf. Das ist das, was ich bin. Das ist meine Frömmigkeit. Und da wendet sich Jesus ganz stark dagegen. Und da müssen wir uns immer wieder selbst überprüfen. Manchmal kann es auch sein, dass wir unsere Frömmigkeit aufbauen im Vergleich zu anderen Christen. Also wir schauen herab auf die anderen Christen, die ja nun eigentlich gar keine echten Christen sind. Weil eigentlich ja nur die Mitglieder der Brüdergemeinde wahre Christen sind. Denn alle anderen haben ja noch nicht begriffen, dass der Heilige Geist im Gottesdienst führt und dass man keinen Pfarrer hat oder sonst irgendwas. Oder ich könnte auch variieren. Wir könnten jetzt auch sagen, die einzig wahren Christen sind die Mitglieder der evangelischen Landeskirche. Weil die ja nur begriffen haben, dass die Taufe rein aus Gnade geschieht und nichts mit den Werken des Menschen und seiner Bekehrung zu tun hat. Und weil nur die Vollzahl der Sakramente bei der Kirche zu finden sind und was weiß ich noch alles. Oder wir könnten sagen, allein die Baptisten bringen's, denn nur die wissen, dass die Taufe so wichtig ist. Und so weiter und so weiter. Ist ja letztendlich egal. Aber wir können manchmal unseren geistlichen Stolz aufbauen. Ach ja, oder jetzt müssen wir die Charismatiker, müssen wir natürlich auch noch mit reinnehmen. Nicht? Da müssen wir jetzt sagen, also nur die Charismatiker, weil die haben auch noch die Taufe im Heiligen Geist. Nicht? Und dann noch das Zungenreden dazu. Das haben wir alle anderen nicht. Also wenn du wirklich richtig Christ sein willst, wir haben es und die anderen nicht. Also eigentlich ist es beliebig. Es ist nämlich die Gefahr jeder christlichen Gruppe, dass sie von sich denkt, sie sei der eigentliche Nabel der Welt, sie sei Gott ganz besonders nahe und alle anderen stünden darunter. Und manchmal genügt schon dieses Selbstbewusstsein, dass wir gar nichts mehr tun brauchen. Wir brauchen uns im Alltag gar nicht mehr anzustrengen. Nur, dass wir auf die anderen schauen und sehen, wie schlecht sie sind, fühlen wir uns schon richtig gut. Ihr wisst ja, wie das läuft. Nach jeder Wahl läuft es genauso. Also nach jeder Wahl, das ganze erste Jahr, zieht die neu gewählte Partei ihre Stärke daraus, indem sie niederknüppelt, was die vor ihnen gemacht haben. Denn sie können natürlich nichts für nichts. Dass die Arbeitslosenzahl steigt oder sinkt, je nachdem, liegt an den Vorgängern. Ah nein, wenn sie sinkt nicht, aber wenn sie steigt, dann liegt es natürlich an den Vorgängern. Wenn die Steuern nicht sprudeln, dann liegt es an den Vorgängern. Wenn sie steigen, liegt es natürlich an uns. Nicht? Also es ist genau dasselbe. Man profiliert sich dadurch, dass man die anderen niedermacht. Und da können wir als Christen manchmal genauso hineinfallen. Ich meine, es gibt manche Christen, auch liebe Geschwister, mit denen die ich wirklich gerne habe, mit denen ich zusammenarbeite, aber die fast immer nur den Blick auf das Schlechte in der Welt haben und auch auf das Schlechte im christlichen Bereich. Ich weiß schon, wenn ich ihre Zeitschriften lese oder ihre Briefe, Rundbriefe lese, es geht immer, also ich könnte hier als Prophet auftreten, immer darum, was nun alles schiefläuft und kaputt geht. Immer ist die Welt kurz vor dem Untergang und die Christenheit kurz vor dem Abfall. Immer, egal was passiert. Und es ist keiner ausgenommen, außer sie selbst. Und wie gesagt, ich sage das nicht als, das sind die Bösen. Nein, das sind meine lieben Geschwister. Das sind Leute, die ich auch namentlich nennen könnte, die ich aber namentlich nicht nenne, weil ich sie ja nicht fertig machen will und weil ich sie wirklich gerne habe und dort mit ihnen zusammenarbeite. Aber das ist dann ein Schwachpunkt. Das heißt nicht auf der anderen Seite, dass wir keine Kritik üben sollen, das gar nicht. Aber wenn sich das Selbstbewusstsein unserer Frömmigkeit darauf speist, dass ich eben so wie hier steht, wie ich euch jetzt schon mehrfach gelesen habe, die überzeugt waren, gerecht zu sein und die andere verachteten, also die ihre Frömmigkeit darauf aufbauten, dass sie andere verachten, um selbst besser dazustehen, dann ist das falsch. Dann ist das, wir können sagen, hier pharisäisch, dann ist das ungeistlich. Und wenn wir am Ende der Geschichte angelangt sind, die wir hier lesen, dann müssen wir sogar sagen, die haben ein arges Urteil von Gott zu empfangen. Aber da sind wir ja noch nicht. Also, hier können wir sagen, wer im Vertrauen auf seine eigene Gerechtigkeit Unrecht tut, der wird aufgrund seiner Ungerechtigkeit verurteilt. Also, es geht nämlich nicht darum, dass Gott sich nur darüber freut, was wir Gutes getan haben, sondern wir müssen uns immer wieder bewusst sein. Wir werden aufgrund unserer Ungerechtigkeit verurteilt. Und nur wenn wir keinen letzten Rest Ungerechtigkeit in unserem Leben hätten, dann könnten wir mit diesem Stolz vor Gott auftreten. Das ist schon im Alten Testament so. Beispielsweise Hesekiel 33, Vers 13. Da wird nämlich genau davor gewarnt, dass damals auch Leute aufgetreten sind, ihre Frömmigkeit so groß an die große Glocke gehangen haben. Und dann warnt Gott davor, dass sie verurteilt werden aufgrund ihrer Ungerechtigkeit. Weil wer so einen so hohen Anspruch stellt, der muss dem auch genügen. Und da werden wir sehr schnell merken, wir können denen alle gar nicht genügen. Wir könnten eigentlich immer nur von uns sagen, wenn es wirklich ganz positiv ist, ich bemühe mich, ein guter Christ zu sein. Ich bemühe mich, bibeltreu zu sein. Ich bemühe mich, ehrlich oder was weiß ich zu sein. Und hoffentlich gelingt es auch häufig. Aber wir müssen einen realistischen Blick für uns behalten. Wir sollten uns, hier steht auch dann, sie halten die anderen für nichts und sie verachteten sie. Das Wort, was da gebraucht wird, das ist dasselbe Wort, was wir in Kapitel 23, Vers 11 finden, da, wo nämlich Jesus vor Herodes steht. Und da steht, Herodes achtete Jesus für nichts. Oder Herodes verachtete Jesus, das ist dasselbe Wort, was da steht. Kommen wir zum zweiten Vers dieses Gleichnisses, nämlich zum Vers 10. Zwei Menschen stiegen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Nun, hinaufsteigen ist ein beliebter Ausdruck, den wir häufig, gerade im Lukas-Evangelium finden. Da finden wir entweder hinauf oder hinab. Da ist zum Beispiel der Mann, der von Jerusalem kam, stieg hinab ja nach Jericho. Oder Jesus steigt dann mal hinauf nach Jerusalem. Also dieses Hinaufgeht ist natürlich einerseits rein örtlich gemeint, weil Jerusalem im jüdischen Bergland liegt. Aber es ist, glaube ich, noch mehr, denn hier steht ja hinauf zum Tempel. Wir könnten sagen, sicherlich, damit ist der Tempelberg gemeint. Und wir wissen ja auch, dass es da diese verschobenen Stufen gibt, wo dann die Stufenlieder gesungen worden sind, also die Stufenpsalmen, das könnte damit gemeint sein. Ich glaube, das ist aber auch in einer gewissen Weise übertragen gemeint, denn dieses zum Tempel gehen heißt auch sich Gott nähern. Denn nach alttestamentlicher Vorstellung wohnte Gott ja im Tempel und davon gingen die Juden aus. Und hier gehen sie aus ihrem Alltag heraus in die Nähe Gottes. Und deshalb auch dieses, sie gehen hinauf zum Tempel, nicht nur örtlich, sondern sie gehen hinauf und nähern sich Gott. Ich glaube, dass das auch zum Ausdruck gebracht werden soll. Und hier ist es so, dass uns erst einmal eine gewisse Parallelität vor Augen geführt werden soll. Rein äußerlich wirken diese Menschen Männer ähnlich. Nämlich hier ist es nicht so, der eine ist fromm, der geht zum Gottesdienst und der andere nicht, sondern hier ist es sogar, beide gehen zum Gottesdienst. Also modernisiert. Beide gehen zum Tempel. Beide wollen auch dort anbeten. Es ist relativ ähnlich. Wir wissen nicht ganz genau, wo sie sich aufhalten, aber wir wissen ja, dass im Allerheiligsten durften nur die Priester rein. Das ja sogar nur einmal im Jahr. Ringsherum war dann der Vorhof der Priester und dann gab es ja den Vorhof der Männer und der Frauen und der Heiden. Irgendwo in diesen Vorhöfen halten die sich auf. Das, was wir hier gleichzeitig auch noch sehen, ist, dass da, wo sie sich befinden, das ist eine Öffentlichkeit. Wir dürfen den Tempel nicht verwechseln mit der Gemeinde heute. Da gehen die Parallelen zu weit. Weil damals der Tempel war ein Ort, an dem man gelebt hat, an dem man gefeiert hat, an dem gehandelt worden ist. Wir sehen das ja, Jesus vertreibt dann ja die Händler. Da wurden Opfer gebracht. Da kommen die Eltern mit ihren kleinen Babys, die da schreien, um sie segnen zu lassen. Da kommen die Frauen, die sich dann Waschungen vollziehen lassen in der Mikwe und solche Sachen. Also der Tempel, da ist viel los, da sind viele Menschen. Und das müssen wir berücksichtigen, auch für die Art und Weise der Frömmigkeit, die uns hier begegnet bei diesen beiden Menschen. Also es geht nicht nur das stille und heimliche Gebet irgendwo im stillen Kämmerlein oder eben in der Gemeinde, sondern hier ist es das Gebet und das sich Gott nähern in der großen Öffentlichkeit, was hier gemeint ist. Nun, wahrscheinlich sind sie da irgendwo im Vorhof der Männer, also relativ nah am Allerheiligsten. Interessant ist, dass diese Begegnung Gottes in dem Tempel, vor der Öffentlichkeit, wird in einer gewissen Weise verglichen mit dem Privatleben. Der Pharisäer scheint kein Privatleben zu haben. Das wird uns nämlich nicht erwähnt. Aber beim Zöllner wird es erwähnt. Da steht nämlich später, er ging nach Hause, oder wörtlich heißt das eigentlich, er ging in sein Haus und war gerechtfertigt. Da ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass wir nämlich unsere Frömmigkeit in der Öffentlichkeit leichter leben und profilieren können, besonders wenn sie heuchlerisch ist, als wenn es darum geht, zu Hause gerechtfertigt zu sein. Das ist ein großer Unterschied. Und deshalb wird hier darauf hingewiesen, dass der Zöllner, der war zu Hause gerechtfertigt. Der war vielleicht nicht die große Nummer in der Öffentlichkeit im Tempel. Da war es der Pharisäer. Aber was bei ihm wirklich echt ist, das wird hier ausgeklammert. Das spielt scheinbar keine Rolle. Aber die Gerechtigkeit des Zöllners, die wird ihm dann am Ende des Gleichnisses attestiert. Also auch hier öffentliche Darstellung und private Darstellung im Vergleich miteinander. Wir wissen allerdings auch, dass bei den Juden damals allein das Gebet einen sozialen Status ausdrücken konnte. Wir wissen, dass das Jesus dann ja auch in der Bergpredigt darüber spricht, dass es manche der Pharisäer gibt, die an den Ecken stehen und auf den Plätzen stehen, um laut zu beten, um zu zeigen, wie fromm sie sind. Nun, das würde man heute nicht so machen, zumindest nicht in der breiten Öffentlichkeit. Ihr könnt ja mal den Versuch starten. Morgen, wenn ihr Zeit habt, geht dann irgendwo nach Lemgo in die Fußgängerzone und verlangt dann laut an zu beten. Nicht? Die Hände aufheben und sagen, ja, vielen Dank, dass du mich besser gemacht hast als diese Sünder hier ringsherum, nicht? Als diesen Händler da und diesen Schwulen dort und was weiß ich. Und mal sehen, wie die Leute reagieren. Ich vermute, dass zumindest nicht euer Ansehen bei diesen Leuten steigen wird. Damals allerdings in der frommen jüdischen Umgebung, da war das so. Jemand, der so auftrat, der wurde als fromm angesehen, und zumal dieser hier sich wegen seiner Kleidung und seines Verhaltens und so weiter ja auch als Pharisäer geoutet hat, also als jemand, der es ganz genau nimmt. Nun, wenn wir das auf heute übertragen wollen, dann müssten wir eher sagen, das entspricht vielleicht dem Verhalten, was wir untereinander an den Tag legen, da wo wir als Fromme in der Gemeinde miteinander zu tun haben. Und da gibt es, glaube ich, denselben Effekt nach wie vor. Dass es nämlich bestimmte Dinge gibt, bestimmte Worte gibt, bestimmtes Verhalten gibt, von dem wir alle ganz genau wissen, das gibt Pluspunkte beim Ansehen. Wenn ich das und das mache, dann steige ich ein paar Stufen auf. Dann komme ich irgendwann auf den Ehrenplatz ganz nach vorne. Und das wissen wir alle. Und die Gefahr ist sehr groß, dass wir dann nur auf die entsprechenden Knöpfe drücken, aber letztendlich ist mehr ein Ausdruck unserer Selbstgerechtigkeit ist, unserer äußeres Scheins einer geheuchelten Frömmigkeit und nicht einer echten. Und ja, wie sich das ausdrückt, das wissen wir, glaube ich, alle, nicht? Also mit bestimmten Slogan, mit bestimmten Verhaltensweisen oder was man eben nicht tut oder wie man schaut und sich bewegt und so, alles. Nämlich von der Kleidung bis zu den Worten kann das ja festgelegt sein. Also, diese ganze Sache ist umso wichtiger, weil wir ja sehen, dass was die Leute eigentlich tun wollen, ist ja Gott anbeten. Übrigens, wenn wir uns darüber wundern, dass hier der Pharisäer, dass der Zöllner zum Tempel geht, das ist ja gerechtfertigt, nicht? Denn die Zöllner waren ja nicht gut angesehen und was hat er im Tempel zu suchen, wird er da nicht gelüncht. Uns müsste eigentlich auch ein bisschen erstaunen, dass die Pharisäer im Tempel waren. Das ist vielleicht nicht so ganz naheliegend. Die Pharisäer waren sehr richtig anzutreffen in den Synagogen, im Tempel aber nicht so sehr, weil eigentlich waren die Pharisäer zur Zeit Jesu eben die starken Kritiker der Sadduzäer, und die Sadduzäer waren die, die den Tempeldienst begangen haben, und der Priester. Denn die Pharisäer warfen den Priestern vor, dass sie mit den Römern kollaborieren, weil die Hohepriester wurden ja eingesetzt unter der Leitung des Prokurators. Und insofern gingen die eigentlich nicht so sehr gerne in den Tempel. Wenn es sein musste, ja, aber sonst nicht. Also die Priester schon, das breite Bevölkerung auch, aber die Pharisäer waren lieber in ihren eigenen Kreisen, beteten lieber in der Öffentlichkeit oder in der Synagoge, aber den Tempel, da hat man gewisse Vorwürfe gemacht. Also wenn Jesus diese beiden Gruppen erwähnt, dann haben sich seine Zuhörer damals über beide gewundert. Was macht der eine, was macht der andere da? Der eine war sozusagen zu wenig fromm und der andere war zu fromm, um da zu beten. Und das ist also meinetwegen, wenn wir heute das vergleichen würden, vielleicht als irgendjemand eine große Kirche in Lemgo, Nikolaikirche, und dann geht da jetzt ein ganz frommer von uns hin und betet, und dann geht da irgendein Penner hin. Und dann würden wir beide nicht erwarten. Bei dem einen würden wir sagen, was machst du denn da in der Landeskirche? Ist doch abgefallen, was die alles machen hier, so, da kann man doch nicht reingehen zum Beten. Und beim anderen würde man vielleicht sagen, also du bist viel zu schlecht. Und so ähnlich sind diese beiden auch. Also sagen auch etwas übertrieben, dann dieser Unterschied. Ne? Also der eine zu fromm und der andere zu wenig fromm dabei. Übrigens, was hier steht, sie stiegen hinauf dabei, das ist ein Infinitiv Präsens. Das sagt euch wahrscheinlich nichts, aber ich kann euch die Konsequenz daraus sagen. Die Konsequenz ist, Jesus beschreibt hier ein Verhalten, was regelmäßig stattgefunden hat. Also eine Gewohnheit signalisiert. Nicht eine einmalige, sondern sie stiegen regelmäßig oder sie kamen immer wieder, so müssen wir es eigentlich übersetzen, zum Tempel hinauf und sprachen. Das soll uns noch mehr vor Augen führen, hier ist kein einmaliger Ausrutscher, wie die beten, sondern das entspricht ihrer Lebenswirklichkeit, das entspricht ihrer Wahrnehmung, wie sie sich vor Gott sehen. Also nicht eine einmalige Sache, sondern eine, die sich dabei wiederholt. Vers 11. Aufrecht stehend betete der Pharisäer bei sich selbst so. O Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie der Rest der Menschen bin, wie die Räuber, Rechtsbrecher, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Nun, der Pharisäer wird hier eigentlich nur ganz kurz vorgestellt. Wir müssten eigentlich sagen, er wird gar nicht vorgestellt. Von dem Pharisäer wissen wir nichts, außer dass er Pharisäer war. Bei dem Zöllner wird ein kleines bisschen mehr. Ich habe ja schon erwähnt, es wird von seinem Haus geredet, auch noch mehr, das werden wir gleich lesen. Also, es scheint so, als ob der weniger fassbar ist in seiner Frömmigkeit. Er ist nur eine äußere Hülse, könnten wir fast davon ausgehen. Und dann steht hier, er stellte sich auf, so aufrecht stellend dabei. Das scheint so, als ob er sich jetzt richtig präsentiert. Es ist nicht so, dass er nur da stand, er nahm Positur an, um jetzt sein Gebet sprechen zu können. Da merken wir noch mehr, wie sehr es ihm darum geht, von seiner Frömmigkeit Nutzen zu ziehen von denjenigen, die umher sind. Nun, es gab damals bei den Juden vorgeschriebene Kniebeugen. Also man musste sich erstmal beugen, so wie das heute in der katholischen Kirche noch ist, wenn man reinkommt, erstmal so einen Knicks machen als Verbeugung. Das ist ja übernommen aus dem Alten Testament dabei. Dann aber beteten damals die Juden normalerweise stehend und im Tempel insbesondere mit dem Blick nach oben und den Armen gen Himmel ausgerichtet. Also wir könnten sagen, die Juden der damaligen Zeit und auch die ersten Christen waren dann die ersten Charismatiker. Echt? Also zumindest diese Gebetshaltung war üblich. Man wollte sich Gott gegenüber ausstrecken, man wollte Gott loben und blickte dann auch empor. Das war das Normale. Und so ähnlich tut er das auch scheinbar hier, nur noch etwas übertrieben. Also dieses aufrechtstehend lesen wir da, ja. Dieses aufrechtstehend wird dann noch ergänzt bei sich selbst. Also das heißt, er sprach bei sich selbst. Da ist jetzt die Frage, wie wir das nun richtig einordnen. Das klingt ja fast so, als ob er nämlich gar nicht zu Gott spricht. Sondern im Grunde genommen, was er da tut, ist mehr oder weniger ein Selbstlob. Er hat Gott gar nicht im Blick. Er ist sich gar nicht bewusst, dass er vor Gott steht. Sondern was er sich sagt, ist eher, was er selbst über sich denkt. Das, was wir hier sehen in dem Moment, er isoliert sich eigentlich von Gott, nämlich weil er bei sich selbst spricht, eben nicht zu Gott, und auch er isoliert sich von anderen Menschen. Warum das? Naja, er grenzt sich ab. Gut, dass ich nicht bin, so wie alle anderen, alle Menschen ringsherum. Also mit den Menschen habe ich nichts zu tun, ja, und mit Gott, naja, der ist irgendwie da, aber eigentlich ist er ja nur da, damit ich mir mein Selbstbewusstsein aufbauen kann, damit ich weiß, wie gut und toll ich bin. Das scheint hier dahinter zu stecken. Und dann wird hier sogar noch zum Ausdruck gebracht, oder wir müssen davon ausgehen, dass er laut betete. Denn leise Gebete waren damals ja unüblich, das gab es im Normalfall nicht. Sondern wenn man damals in Israel betet, hat man so gebetet, dass andere auch zuhören konnten. Ja, und nun stellen wir uns mal vor, da ist der Zöllner, der ist da in der Nähe, der liegt ein bisschen weg. Nicht? Und dann sagt er auch direkt, gut, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner. Und dabei schwillt die Brust, nicht? Und der andere, wie muss der sich fühlen? Wie der letzte Kerl dabei, nicht? Und hier merken wir wieder, dieses Abtrennen von anderen. Eine falsche Frömmigkeit verbindet uns nicht zu Menschen, sondern eine falsche Frömmigkeit trennt uns vor allen anderen Menschen. von denen, die sich die Mühe geben, Jesus nachzufolgen, oder eben von denen, die in der Welt sind sowieso. Und wenn wir wissen, wie schlecht sie sind, wenn wir es ihnen noch vor den Kopf knallen, werden wir sie bestimmt nicht für Jesus erreichen können. Ich weiß nicht, ob dieses Gebet dazu gebracht hat, dass der Zöllner endlich erkannt hat, wie sehr er Gott braucht. Wahrscheinlich eher nicht. Wenn er das ernst genommen hätte, wäre er depressiv geworden, hätte den Tempel verlassen, hätte sich vielleicht dann, hätte Selbstmord begangen oder so etwas. Keiner will was von mir wissen, Gott nicht, die Pharisäer nicht, die Frommen nicht, keiner will etwas. Also hier diese vollkommene Trennung von Gott und auch von den Menschen. Er stellt sich richtig in Positur, das heißt, er inszeniert sich und die Frömmigkeit dient nur dazu, sich herauszukehren und sich zu inszenieren. Wir lesen dann ja in Vers 13, dass er auch auf Distanz zu dem Zöllner dabei ging. Vielleicht ist das hier eine Karikatur pharisäischer Frömmigkeit. Ganz so waren die wahrscheinlich doch nicht gewesen, aber uns soll ja, ist ja ein Gleichnis, und soll dabei ja eine Aussage überspitzt rübergebracht werden. Wahrscheinlich ganz so waren die Formulierungen nicht. Übrigens, durch das, wie Lukas hier schreibt, sollen wir noch mehr in die Dramatik hineingenommen werden. Denn erstmal erzählt Jesus ja, indem er sagt, zwei Menschen stiegen hinauf. Und dann wird das, was der Pharisäer sagt, sogar in wörtlicher Rede wiedergegeben. Da steht dann, oh, ich danke dir. Also plötzlich sind wir mitten dabei. Plötzlich hören wir direkt zu. Wir stehen neben dem Pharisäer und hören, was der zu sagen hat. Hier soll uns noch etwas mehr von der Dramatik vor Augen geführt werden. Und was der Pharisäer dazu aufzulisten hat, lesen wir dann in Vers 12. Ich faste zweimal in der Woche, ich gebe den Zehnten von allem, was ich erwirtschafte. Er geht hiermit über das hinaus, was damals in Israel gefordert worden war. Nämlich dieses zweimalige Fasten, wir wissen aus der Didache einer frühchristlichen Schrift und auch aus jüdischen Schriften der damaligen Zeit, dass die frommen Juden in jenem Jahrhundert am Montag und am Donnerstag gefastet haben. In der Bibel finden wir diese Gewohnheit nicht. Also im Alten Testament vorgeschrieben. Im Alten Testament wird den Juden lediglich vorgeschrieben, dass sie am Yom Kippur, also am großen Versöhnungstag, fasten sollen. So beispielsweise Sacharja 8, Vers 18 und 19 finden wir das. Aber die Pharisäer wollten es noch strenger nehmen und fromme Juden auch. Wir überbieten noch das, was Gott eigentlich fordert, um zu zeigen, wie fromm wir sind. Und deshalb dann ja auch die Pharisäer, die zu Jesus kommen und sagen, wir fasten und deine Jünger essen, wie geht denn das? Das ist ja nicht an dem Tag, den das Alte Testament fordert. Also das heißt, die Jünger verstoßen nicht gegen das Alte Testament, sondern sie verstoßen gegen die Frömmigkeit, die man selbst aufgestellt hat. Und da will man sie zur Rechenschaft ziehen dabei. Darüber hinaus ist es dann auch noch so, dass er von seinem Zehnten spricht, den er verzehntet. Wir erinnern uns vielleicht, dass Jesus an anderer Stelle sagt, ja, sie verzehnten Dill und Minze irgendwie ist dann so, und sie verschlucken Elefanten oder irgendwie so etwas, ne? Also der Vergleich dazu, oder Kamele, oder irgendwie sowas heißt das, irgendwie ein großes Tier jedenfalls. Also sie achten darauf, dass in den kleinen Details alles stimmt. Aber bei dem Großen, worum es geht, darauf achten sie nämlich gar nicht. Das ist das Hauptproblem. Denn dass dieser Pharisäer fastet, ist nicht schlecht. Dass er den Zehnten gibt, ist auch nicht schlecht. Aber das, was wir am Rande dabei merken, das Wesentliche hat er eben nicht begriffen. Und zwar das Wesentliche, was seine Person angeht, als auch was das angeht, was er tun sollte. Und das, was wir hier sehen, ich sage es ja noch einmal, er tut mehr, als er eigentlich tun müsste. Also auch dieser Zehnte, er sprach ja von dem Erwirtschaften und das Verb, was da steht, meint, ich verzehnte auch das, was ich noch erwirtschafte in der Zukunft. Also er macht das noch enger. Nicht nur das, was ich habe oder besitze, sondern noch das, was in der Zukunft ist. Also er übertreibt es. So wie Jesus an anderer Stelle sagt, eben mit dem Dill und Minze, dass also selbst die Gewürze noch verzehntet werden. Stellt euch vor, ihr streut ein bisschen Salz aufs Ei und dann der zehnte Teil davon wieder weg, ein bisschen Pfeffer ins Essen und zehnte Teil wieder weg. Da merken wir, das ist ja total überspannt. Wobei wir durchaus uns die Frage stellen müssen, ob wir nicht heute als Christen manchmal auch in solch einer Situation hinein sein können, dass wir, man würde sagen, päpstlicher als der Papst, ne? Oder wir müssten sagen, jetzt baptistischer als die Baptisten oder sonst irgendwas, also noch strenger als Jesus sein wollen. Wir müssen auch bei unseren Gemeinden darauf achten, dass wir nämlich manchmal Regeln aufstellen, die so in der Bibel eigentlich gar nicht drinstehen. Also ich kann euch Regeln nennen, die wahrscheinlich eure Gemeinden nicht betreffen. Aber ich habe vor ein paar Jahren mit einem Gemeindeleiter hier aus der Gegend gesprochen und der allen Ernstes daran festhielt, eine Frau, die keine Röcke trägt, geht verloren. Ja, das ist ja ganz eindeutig. Und das ist natürlich klar. Bitte? Was? Nein, nein, nicht der Gemeinde. Die geht generell verloren, meinte er, ne? Ja, ja. Aber ich meine, das wäre jetzt vielleicht eine zutreffende Interpretation dann dabei. Nein, er meinte davon, eine Frau generell, die keinen Rock tritt, geht verloren. Und so gibt es manchmal, vielleicht ist es da alles klar, ja, das kann doch nicht sein. Ich meine, ich habe gar nichts dagegen, wenn eine Frau einen Rock trägt. Das ist ja nicht, da geht es ja nicht darum. Genauso wenig, wie ich es dagegen habe, wenn der Pharisäer dort zweimal fastet. Das ist ja durchaus in Ordnung. Aber das ist nicht der Kern des christlichen Glaubens. Und da müssen wir immer wieder für uns darauf achten, ob wir vielleicht viel zu viel Wert an äußeren Dingen, an Gesetzen, die wir selbst aufstellen, aufbauen. Meinetwegen die Stelle, umso häufiger ich in der Gemeinde bin, umso heiliger bin ich, umso mehr bin ich gerettet. Vielleicht so etwas. Oder dass wir uns etwas Großes darauf einbilden, dass wir keinen Alkohol trinken. Ich weiß ja nicht. Ich meine, ich will euch nicht verführen, dass ihr euch alle heute Abend betrinkt. Gar nicht. Also ich gehöre ja eher zu denen, die dann auch sagen würden, ja, nein, nein, ich trinke nach Möglichkeit keinen Alkohol. Aber ich glaube nicht, deshalb ein besserer Christ zu sein. Ich weiß durchaus dann über Gesprächen so zu Hause, dann waren mal unsere Kinder, die waren relativ klein, und dann sahen sie jemanden auf dem Parkplatz, der zur Gemeinde kommen wollte, der dort geraucht hat, eine Zigarette. Und da haben die Kinder gleich gesagt, der kann kein Christ sein. Und dann haben wir hinterher mit ihm gesprochen, dass das nun nicht ganz so ist und dass das durchaus sein kann, dass jemand trotzdem Christ ist. Wobei wir können uns jetzt natürlich unterhalten, ist Rauchen gut oder ist Rauchen schlecht? Ich würde eher dahin tendieren zu sagen, als Christ tut man gut daran, nicht zu rauchen, weil man nicht abhängig ist und seinen Körper, der ja Tempel des Heiligen Geistes, nicht zerstört. Wobei wir manchmal da sensibel sind, aber an anderen Dingen vielleicht dann nicht so sehr. Was ist dann zum Beispiel mit dem Schlemmer, nicht, dessen Gott sein Bauch ist? Das ist unter Christen kein Problem. Übrigens beim Rauchen, da habe ich doch gerade gestern eine E-Mail bekommen. Es ist in der Kirche in den Niederlanden eine neue Kirche eröffnet worden. Und zwar, wie nannte die sich noch? Irgendwie die Kirche der Raucher. Da habe ich gedacht, das ist ja ein Witz. Das war auch mehr oder weniger ein Witz. Und zwar deshalb, weil auch in den Niederlanden Rauchen in öffentlichen Restaurants verboten ist. Und jetzt haben die Restaurantbesitzer, Kneipenbesitzer, haben einfach diesen Freiraum genutzt, dass es ja Religionsfreiheit gibt. Und jetzt wollen sie die Religion der Raucher gründen. Und dann kann man rauchen sozusagen als Kult. Nicht? Und dann haben sie gesagt, sie beten an die himmlische Trinität in Rauch und Asche und noch irgendwas war da dabei. Also natürlich total absurd, aber also das war jetzt nur eine Randbemerkung. Nicht? Also ich würde sagen, als Christen, da sollten wir nicht Mitglied werden. Und da sollten wir auch besser drauf verzichten. Aber ich bin kein perfekter Christ, wenn ich nicht rauche und nicht trinke. Also es gibt manche Sachen, die sind gut, wie das Fasten. Die manche Sachen sind gut, wie das den Zehnten geben. Aber das macht uns nicht zu den Top-Christen. Das eigentlich Wichtigste, auf das uns Gott aufmerksam machen will, ist nämlich das, was fehlt. Was sagt nämlich Jesus, was das höchste Gebot? Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Wo ist die Liebe zu Gott hier zu finden? Nirgends, der redet bloß über sich selbst. Wo ist die Liebe zum Nächsten zu finden? Gut, dass ich nicht so bin wie dieser Verkommene da neben mir. Nicht ein Ausdruck großer Liebe, könnten wir sagen. Nun heißt es nicht, dass wir sagen sollen, Liebe schwamm drüber, ist alles egal, jeder soll leben, wie er will. Das nicht, nein, wir sollen das schon sagen. Aber dass Menschen merken, wir machen das in Liebe, dass erst die Annahme da ist, dass man meinetwegen erstmal zu dem Zöllner gehen würde und ihn um den Arm halten würde und ja, wir sind doch hier beide schuldig vor Gott und jetzt sollen wir gemeinsam von Gott kommen und toll, dass uns Gott vergibt oder was weiß ich. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber das kommt bei ihm nicht vor. Das heißt, er kümmert sich eigentlich um die Kleinigkeiten, aber um die Kleinigkeiten, die ihn nach außen gut erscheinen lassen. Um das eigentlich Wichtige im geistlichen Leben kümmert er sich nicht. Und das ist natürlich eine Anfrage auch an uns, wo wir immer wieder unser geistliches Leben überprüfen müssen. Wo sind wir in der Gefahr, Veräußerlichung, Dinge, die wir uns vielleicht selbst zusammengestückelt haben, was wir für das Entscheidende des christlichen Lebens halten, darauf besonderen Wert zu legen und danach auch andere zu beurteilen und auf das Wesentliche, was Gott uns gibt, kaum zu achten. Und da kann ja auch die große Gefahr sein, wir sind in einer Gemeinde, wo wir uns dann alle, also jetzt, wir sind in einer Gemeinde, meine ich jetzt hypothetisch, das ist ein allgemeines Wir, und damit will ich jetzt nicht meine Gemeinde bezeichnen, sondern Allgemeingemeinden, aber wir sind häufig in Gemeinden, wo ich meine jetzt auch nicht ausschließe, nicht? Also wir sind häufig in Gemeinden, wo es uns gut tut, dass wir uns gegenseitig auf die Schulter klopfen können, dass wir doch die Geretteten sind und die anderen sind vielleicht das Brennmaterial für die Hölle. Naja, ganz so deutlich würden wir es vielleicht nicht ausdrücken, aber die anderen sind uns mehr oder weniger egal. Wir gefallen uns daran, dass wir gute Gemeinschaft miteinander haben. Und hier ist, glaube ich, ein Punkt, den wir überprüfen sollten. Wir würden wahrscheinlich alle bekennen, ja, die Menschen ohne Gott gehen verloren. Aber wir in unserer Frömmigkeit müssen uns alle auch danach überprüfen lassen, wo sagen wir diesen Menschen, die verloren gehen, dass sie Jesus brauchen. Und zwar nicht nur in dem bösen Verurteilenden, wie, na, ich erinnere mich immer, wenn ich jetzt an sowas denke, an ein Traktat. Also irgendwo, ich hatte ja in Basel studiert und dann gab es da nette Christen und da war ich zum Zug gekommen und da verteilte einer draußen ein Traktat. Ich habe dann aus dem Traktat bekommen. Das Traktat fing ungefähr so an: Du verkommener Mensch, gebe zu, du feierst Karneval nur, weil du hinter der Maske Sünde machen willst und so weiter. So ging das Ganze weiter. Das mag ja auf einige zutreffen, aber es ist doch wahrscheinlich eine grobe Verallgemeinerung. Und die Menschen, die ich getroffen habe, die so etwas gelesen haben, waren nicht unbedingt angesprochen von der Liebe Gottes. Was wir alle nachvollziehen können. Ich glaube auch, dass solch ein Traktatsschreiber hat nicht den verlorenen Menschen vor Augen, sondern da scheint mehr für mich durchzuschimmern, wie gut bin ich doch und wie schlecht bist du. Und das ist kein guter Weg, um den anderen zu erreichen. Auch nicht zu sagen, sündige ruhig weiter. Nein, das auch nicht. Wir müssen auf Sünde aufmerksam machen. Aber es ist die Frage, wie? Derjenige muss die Liebe spüren, so wie die Ehebrecherin die Liebe Jesu gespürt hat, der ja nicht gesagt hat, ist Ehebruch, ist ja in Ordnung, sündige weiterhin, ne? Ich mach weiter, du bist ja auch geliebt. Nein, sondern deine Sünden sind dir vergeben, sündige hinfort nicht mehr. Die Sünde wird angesprochen, das ist klar, aber im Mittelpunkt steht die Liebe zum anderen Menschen. Und hier ist, glaube ich, die Herausforderung, die auch uns als Christen in Deutschland ganz besonders gilt. Nicht nur intern immer wieder unsere gegenseitige Frömmigkeit uns zu bestärken, uns darüber zu freuen, uns auf die Schulter zu klopfen oder anderen oder noch ein paar andere fertig zu machen, damit wir noch besser dastehen, sondern dieses Eigentliche, die Liebe zu Gott, wo drückt die sich aus in meinem Alltag, in meinem Reden, in meinem Handeln, in dem, wie ich mein Geld ausgebe, meine Zeit investiere, wie ich mit anderen Menschen umgehe und wie drückt sich die Liebe zum Nächsten aus, zu den Menschen, die in meiner Umgebung sind. Und das ist gerade das, wo der Pharisäer Mangel hatte. Sonst war der ein frommer Kerl, wie wahrscheinlich viele Gläubige in Deutschland ganz fromme Leute sind. Hochanständig, gute Mittelstandsbürger. Aber das Eigentliche fehlt ihnen. Und wir würden es natürlich nie so übertreiben, wie der hier etwas karikiert dargestellte Pharisäer. Also nur sagen, wie böse sind die und wie gut bin ich. Das tun wir ja nicht. Wir haben ja alle gelernt, dass das auch ungeistlich ist. Und wenn wir das tun, haben wir Minuspunkte. Also sind wir da auch vorsichtig, wie wir das ausdrücken. Aber die Motivation kann dahinter stecken. Und das ist das, was Jesus hier ja anspricht. Also, Jesus kritisiert hier nur das übertriebene Geben des Zehnten, weil das andere dabei fehlt. Übrigens, die Christen haben dann das Fasten übernommen, hier nur ganz am Rande. Die Christen haben damals angefangen, schon im ersten Jahrhundert, dann aber, also sich nichts von den Juden schenken zu lassen, aber natürlich nicht an denselben Tagen zu fasten, sondern die haben dann am Mittwoch und am Freitag gefastet. Und so ein bisschen das, was heute noch im Bewusstsein vieler Leute ist, ist das Freitagsfasten insbesondere. Deshalb gibt es ja am Freitag Fisch, also in katholischen Gegenden zumindest, weil am Fasten, also hat man ja nicht ganz gefastet, sondern man hat nur kein Fleisch gegessen und da ja Fisch kein Fleisch ist, durfte man Fisch essen. Also ich meine, da muss man natürlich erstmal definieren wieder so, aber da merken wir das auch wieder, die typische Frömmigkeit. Da sage ich, ich faste, ja, was heißt Fasten hinterher? Fisch zu essen. Also ich mag Fisch ganz gerne, dann faste ich vielleicht jede Woche, jeden Tag in der Woche, ne? Ja. Bin ich besonders fromm, noch viel frommer als ihr, wenn ihr jetzt hier meinetwegen Steak oder Kotelett oder sowas esst. Ne? Aber da merken wir, wie Fasten und wie Frömmigkeit häufig eine Veräußerlichung sein kann, die das Wesentliche außer Acht lässt. Nun, dann weiter. Der Zöllner hielt sich auf Distanz und wollte nicht einmal die Augen zum Himmel richten, sondern schlug sich an die Brust, indem er sagte, O Gott, sei mir Sünder wieder versöhnt oder sei mir Sünder gnädig. Also der Zöllner, der verhält sich hier ganz anders. Er ist auch im Tempel, er ist sogar in der Nähe. Hier steht, er hielt sich auf Distanz. Jetzt müssen wir die Frage stellen, ja, auf Distanz zu was denn? Also ist es möglicherweise die Distanz zu dem Pharisäer? Wäre möglich. Oder ist die Distanz zu den anderen Menschen? Ich will mit euch nichts zu tun haben. Ich glaube nicht. Ich habe den Eindruck, was hier mit Distanz gemeint ist, er hielt sich zur Distanz zum Heiligtum. Warum? Weil die Juden davon ausgehen, in diesem Heiligtum wohnt Gott. Und dieser Mann war sich bewusst seiner eigenen Unzulänglichkeit und Schlechtigkeit. Und deshalb wollte er nicht zu stark in die Nähe Gottes, weil er wusste, da kann er nicht bestehen. Also gerade Menschen, die Distanz suchen, nicht weil sie sich besser fühlen, nicht, weil sie ungeistlich sind, sondern weil sie sich ihrer eigenen Unzulänglichkeit und Schlechtigkeit bewusst sind. Nicht so stark, dass sie gar nicht zu Gott kommen. Es gibt ja auch die Christen, die sich ständig bemitleiden, sagen, ich bin so schlimm und Gott hört gar nicht mehr auf mich, ich gehe in keine Gemeinde mehr, ich bete nicht mehr, gar nichts mehr. Das ist auch falsch, das tut der Zöllner hier ja nicht. Er geht ja in den Tempel, er sucht die Nähe Gottes, aber er ist sich bewusst, dass eigentlich hat er kein Anrecht darauf. Eigentlich dürfte er das gar nicht aufgrund seiner Unheiligkeit. Vielleicht so ähnlich wie der Petrus das empfindet nach dem Fischfang, wo er sagt, geh von mir hinaus, ich bin ein unreiner Mensch, als Jesus zu ihm kommt. Und das ist eigentlich das, wie wir Gott gegenübertreten sollten. Nicht in diesem, wir werfen uns in die Brust, nicht? Und wir schwingen die großen Reden mit der Sprache Kanaans, sondern dieses, ich bin eigentlich nichts vor dir. Das ist das, was er hier hat und was uns als Vorbild sein sollte. Nun, der Zöllner steht auf der Berufshierarchie der damaligen Zeit ziemlich weit unten, nicht nur bei den Juden, sondern auch bei den Heiden, denn auch die Heiden hatten die Zöllner nicht gerne, erstmal, weil man sie häufig als Kollaborateure angesehen hat und weil man Steuereintreiber fast zu keiner Zeit der Geschichte irgendwann gerne hat. Ich meine, auch heute ja nicht unbedingt. Und man wusste damals, waren das besonders gewinnsüchtige und häufig auch sture Leute, die dann das Geld eingetrieben haben. Und deshalb wollte man mit denen nichts zu tun haben. Jesus hingegen schwimmt ja gegen den Strom. Wir lesen sogar, dass er einen dieser Zöllner als sein Jünger beruft, was vollkommen gar nicht hineinpasste in die damalige Zeit. Und hier nimmt er wieder einmal einen Zöllner als den, der das Positive macht, im Gegensatz zu denen, die sonst als fromm gelten. Nun, das, was hier eigentlich passiert, da, wo er an die Brust schlägt und sagt, oh, sei mir Sünder wieder versöhnt oder sei mir Sünder gnädig ist, er erkennt seine reale Stellung vor Gott. Und damit soll gar nicht gesagt werden, dass dieser Zöllner moralisch besser sei. Also wenn ich vorhin etwas den Pharisäer kritisiert habe, dann müssen wir sagen, rein äußerlich hat der Pharisäer viele positive Sachen gemacht. Rein äußerlich hat der Zöllner wahrscheinlich wirklich negative Dinge gemacht. Wie wir ja wissen, wie es damals üblich war, andere betrogen, mit den Leuten zu tun gehabt, mit denen man sonst besser nicht zu tun gehabt hat. Was wir bei den Zöllnern häufig sehen, mal ordentlich einen drauf machen, mal ordentlich feiern dabei. Das war nicht ganz so toll. Aber das, was wir hier sehen, es ist die Einsicht der eigenen Schuldigkeit. Das wundert mich immer wieder bei den großen Helden des Alten Testaments. Bei vielen dieser Helden, die würde ich in meiner Gemeinde gar nicht aufnehmen. Also stellt euch mal vor, ein David. Ein Mörder, mehrfacher Mörder. Ein Ehebrecher, ein Lügner, ja, was ist denn das für ein Typ? Na gut, wir könnten sagen, wir würden ihn aufnehmen, weil er König ist, nicht? Aber sehen wir mal ab davon, dass er König ist, also nicht ein hohes Prestige hat, das war doch ein totaler Sünder. Und warum wird gesagt, dass ein Mann nach dem Herzen Gottes? Ja, müssen wir also alle Ehebrecher werden, ehe wir nach dem Herzen Gottes sind? Nein, gar nicht. Sondern er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes trotz der Sünden. Warum? Weil er nämlich dann nicht lange herumgemacht hat, sondern seine eigene Schlechtigkeit eingestanden hat und um Vergebung gebeten hat, sich vor Gott gedemütigt hat. Und da merken wir, manchmal sind die Dinge, die Gott im Blick hat, nicht unbedingt die, die wir im Blick haben. Nicht das Abhaken äußerer Frömmigkeit, ich habe es ja mehrfach erwähnt, sondern dieses innere auch eingestehen, wo das Schlechte ist. Es nicht zu irgendwie zukleistern oder verdecken, nur eine Heuchelei betreiben, sondern das auch ehrlich zu bekennen, ehrlich immer wieder umzukehren, Gott gegenüber auszudrücken. Und dann haben wir hier noch ganz nebenbei, wird uns gesagt, er wollte nicht einmal die Augen zum Himmel aufheben. Das ist aber gerade das, was die normalen Juden getan haben. Ich habe ja gesagt, die haben ja so gebetet. Ne? Hände nach oben, Kopf nach oben. Und da merken wir schon, da schwillt die Brust. Da fühle ich mich in der Nähe Gottes. Ich feiere, ich jubele dabei. Und der tut das hier bewusst nicht. Warum? Weil es ihm eben nicht geht zum Jubeln. Ihm ist auch nicht nach Jubeln. Weil er nämlich merkt, eigentlich, ich bin vor Gott nichts. Es ist nicht so, dass man eine Party mit Gott macht. Sondern er merkt, ich bin so schlecht. Gott kann mich eigentlich gar nicht akzeptieren. Ich muss erstmal auf die Knie fallen, sozusagen. Und deshalb steht hier nicht, er schaute nicht nur nach oben, sondern er wollte nicht nach oben schauen. Wenn wir hier im Griechischen lesen, da steht sogar eine doppelte Verneinung. Er wollte nicht. Also in keinem Fall, könnten wir sagen. Nicht nur eine Nebensache, sondern er wollte bewusst Gott gegenüber auch durch seine Haltung schon seine Demut ausdrücken. Er wusste, er ist nicht bei Gott dabei, von sich aus. Das ist das, was hier im Hintergrund steht. Nun, er hat Respekt vor Gott, er demütigt selbst vor Gott, er senkt den Kopf, er spricht Gott genauso an wie der Pharisäer, nämlich mit O Gott. Was dann aber kommt, das ist dann vollkommen anders wie dieses sei mir wieder gnädig, sei mir Sünder gnädig. Das ist eine Passiv-Imperativ-Struktur, drückt gleichzeitig eine Bitte und eine Aufforderung aus, aber das wissen wir im Deutschen auch, ohne dass wir das Griechisch analysieren. Hier, was hier stattfindet, ist eigentlich eine Bekehrung, könnten wir sagen. Das ist der Inhalt einer Bekehrung. Aber es ist ja, ich habe vorher gesagt, es drückt ja nicht eine einmalige Handlung aus, sondern die gehen immer wieder, so wird das am Anfang gesagt. Es drückt eigentlich auch die Haltung dessen aus, der wirklich in Gemeinschaft mit Gott lebt, dem wirklich bewusst ist, was Jesus für uns getan hat. Und das eben immer wieder, nicht nur einmal bei unserer Bekehrung. Sei mir Sünder gnädig, sei mir Sünder wieder versöhnt. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir beten, wenn wir zu Jesus kommen. Nicht, dass wir noch bessere Menschen werden, dass wir noch reicher, noch gesünder, noch erfolgreicher, noch irgendwas werden, sondern das Hauptgebet sollte immer wieder sein, sei mir gnädig, auch für das, was ich heute falsch gemacht habe. Und wahrscheinlich selbst hier an dem frommen Ort der Bibelschule kann man Sachen falsch machen, selbst in der Freizeit, wo uns wenig Leute ärgern, können wir Dinge falsch machen und das gegenüber Gott zu bekennen. Und dann hilft es nicht, indem wir unsere Frömmigkeit aufrichten, wie der Pharisäer das gemacht hat. Dann sagen wir, Punkt 1, 2, 3 habe ich nicht gemacht, ich habe heute keine Bank überfallen, ich habe heute keine Ehe gebrochen und ich habe auch niemanden ermordet. Also ich bin heilig. Das ist nicht schlecht, wenn wir das nicht getan haben. Aber es kommt ja auf ganz andere Dinge drauf an. Und die blenden wir dann gerne auf. Weil ja keiner von uns hat es gerne, wenn wir schlecht dastehen. Wahrscheinlich. Also zumindest, wenn ihr so seid wie ich. Ich mache mich nicht selbst gerne fertig oder so. Aber manchmal ist es ja so, wenn wir in dem Angesicht Gottes stehen, dann muss das so sein. Es ist auch hilfreich für uns, damit wir nicht abheben und damit es auch wirklich Veränderung geben kann. Leider kann es auch für uns als Christen so führen, wir sind irgendwann bekehrt, das ist die erste Liebe, es verändert sich alles und dann 10 Jahre später verändert sich nichts mehr. Wir bleiben stehen bis zum Ende des Lebens. Weil wir eben uns darauf ausruhen, was wir schon erreicht haben. Wie dieses, ich faste zweimal, ich gebe den Zehnten, ist alles klar. Aber diese Tiefe, das Bewusstsein, die wir eigentlich vor Gott nach wie vor stehen, denn wir sind ja nur gerechtfertigte Sünder, wir sind ja nicht die Heiligen, wir sind nicht die Perfekten. Und das nicht nur theoretisch, sondern ja leider auch praktisch. Das drückt er hier aus und bittet dann Gott eben um diese Vergebung. Und dann kommt der Kommentar Jesu dazu, dann sind wir da zu Ende. Ich sage euch, dieser stieg, als der Recht bekommen hatte, wieder hinunter nach Hause. Jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt und jeder, der sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Hier geht es nicht um eine falsche Erniedrigung, dass wir schlechter von uns reden, als wir sind. Nein, wir sollen uns ehrlich einordnen. Aber wenn wir uns ehrlich einordnen, gibt es Schlechtigkeit genug. Und das Gute auch, wir können das Gute nennen, aber es muss parallel stehen, das eine wie das andere. Und nur wenn wir das tun, dann können wir, wie hier steht, gerechtfertigt wieder nach Hause gehen. Denn wer die Sünden nicht bekennt, und das heißt nicht nur bei der Bekehrung, sondern auch später, der kann auch keine Rechtfertigung erleben. Wenn wir nicht um Verzeihung bitten, kann es auch keine Entschuldigung geben dabei. Und deshalb ist der erste Schritt immer, es einzusehen, ehrlich vor Gott und vor anderen zu sein. Das andere hilft nur kurzzeitig und nur für die Augen der anderen. Letztendlich isolieren wir uns dadurch genau wie der Pharisäer vor Gott und vor den Menschen, weil Gott sowieso weiß, wer wir sind und er uns sagen will, wer wir sind und vor den anderen auch, weil wenn einer super heilig ist, dann werdet ihr merken, mit dem will keiner mehr zu tun haben. Weil man nur Angst hat, oh, vielleicht entdeckt er ja irgendeinen schwarzen Punkt noch bei mir. Oder weil der so heilig ist, das wirkt schon, naja, wie so ein Plastikchrist, nicht so unanfassbar, so nicht real. Und da sollten wir, wie gesagt, nicht in Sünde schwelgen, aber die Realität deutlich zum Ausdruck bringen. Also dieser ist natürlich dann der Zöllner und jener ist dann da bei der Pharisäer. Wenn da steht gerechtfertigt, rechtfertigen hat ja mehrere Aspekte. Rechtfertigen ist erst einmal etwas Juristisches dabei. Wenn da jemand gerechtfertigt ist, dann heißt es, dass eine Schuld, die eigentlich auf ihm liegt, die ist neutralisiert. Die ist aufgehoben oder eben eine falsche Anklage, aber hier geht es ja nicht um eine falsche Anklage, war ja eine gerechte Anklage, aber eine falsche Anklage wird zurückgewiesen. Also die Schuld, die da ist, ist aufgearbeitet in einer gewissen Weise. Und das heißt, dann ist sie erst vergeben, wenn wir da vor Jesus stehen und ihm das auch so benennen. Die Leute, die überzeugt waren, gerecht zu sein, wie jener Zöllner, die waren vielleicht wirklich gerechter als der Zöllner. Aber wie gesagt, verurteilt werden wir vor Gott nicht für das Gute, was wir getan haben und tun, sondern für das Böse. Und das ist eben immer noch bei uns da. Der Pharisäer hat gute Werke. Der Zöllner hat aber das, was Gott will. Er bereut nämlich, er sieht seine eigene Stellung. Und Gott will nicht den Tod des Sünders. Er will auch nicht unseren Tod. Er will auch nicht so, dass wir ein schlaffes Christensein führen, weil wir eben nur an der Oberfläche bleiben, sondern er will ja, dass wir ehrlich zu ihm und ehrlich zu anderen sind, um uns vergeben zu können, sodass wir wieder neu anfangen können. Das ist das, was Gott will. An dieser Stelle will. Und mit dieser Herausforderung werde ich euch mehr oder weniger einmal alleine lassen und ihr könnt ja selbst überlegen, wo in eurer Umgebung oder für euch selbst das möglicherweise zutrifft. Eure Position zu anderen in dieser Überheblichkeit, eure Position zu Gott in Selbstgerechtigkeit, eure Position in einem Katalog von Punkten, die euch zum guten Christen machen, sind die wirklich das, was Jesus auch will? Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Gibt es da bestimmte Dinge, die wir aufbauen, wo wir uns präsentieren, wo wir auf andere herabschauen, gibt es Schuld, die wir uns nicht eingestehen, um besser dazustehen? Gibt es Phasen, wo wir uns präsentieren, um dann eben irgendeine Anerkennung einzuheimsen? All das ist Charakteristikum des Pharisäers. Oder haben wir da auch in seinem Leben mal diesen Zöllner, und hoffentlich nicht vor 20 Jahren, als wir gläubig geworden sind, sondern zwischendurch auch, wo uns dann mal die Tränen über unsere Sünde kommen können, wir sie auch zu Jesus bringen können und sie ist weg. Wo wir dann auch andere uns nicht scheuen müssen, das einzugestehen, dass wir unvollkommen sind, und zwar nicht prinzipiell, sondern auch konkret. Das heißt nicht, dass wir jedem unsere Sünde auf die Nase binden müssen. Das ist hier nicht der Fall. Der nennt ja auch nicht eine ganze Latte Sünde hier, da wo alle anderen zuhören. Aber er bekennt das, und zwar ehrlich. Hier ist es keine Show, weil er merkt, dass es ihm gut ankommt dabei. Sondern das, was er hier tut, ist eigentlich gar nicht Political Correctness, sondern das ist genau das Gegenteil davon. Und das darf nicht nur formal sein, dieses ich demütige mich vor Gott. Manchmal gibt es das ja bei christlichen Showstars, nicht? Oder was weiß ich, großen Sängern. Dann gibt es immer noch, die werden alle beklatscht und daneben beide machen sie nochmal so, nicht? Hier ein Hinweis zu Gott, aber man merkt eigentlich in den Interviews und wie sie auftreten, die halten schon sehr viel von sich. Nur in der christlichen Szene weiß man eben, dass man das nicht so tun darf, und dann natürlich noch ein Fingerzeig oder so etwas. Das ist nicht unbedingt nur das, was Jesus will. Jesus will viel mehr. Er will nicht nur eine äußere Geste, sondern er will, dass wirklich das Leben das widerspiegelt. Und das ist mehr. Also wir können uns nicht freikaufen, indem wir sagen, na gut, jetzt sage ich auch mal, ich bin ein Sünder, okay, abgehakt, jetzt kann ich weitermachen wie bisher. Sondern es geht ja um die Lebensrealität. Da werden wir herausgefordert. Gut, ich möchte an dieser Stelle gerne noch mit euch beten. Herr Jesus, vielen Dank dafür, dass du uns in Gleichnissen wichtige Wahrheiten weitergeben willst. Vielen Dank auch für dieses Gleichnis vom Pharisäer und von dem Zöllner. Und auch wenn du uns damit richtig in Frage stellst, als Christen heute, wie als die Frommen der damaligen Zeit, dann möchte ich dir danken dafür, dass du das tust, weil du es gut mit uns meinst. Weil du nicht willst, dass wir irgendwo in eine falsche Richtung hineinlaufen und darin bleiben, ohne es zu erkennen und am Ende merken, das war alles vergebens, das war alles nur Schein. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, ehrlich zu uns selbst zu sein und auch darauf zu achten, welche Prioritäten du in unserem Leben haben willst. Zeige du uns, wo wir Prioritäten aufgebaut haben, die nur nach unserer eigenen Privatfrömmigkeit gelten oder der unserer Gemeinde. Und welche Kriterien von Frömmigkeit du in unserem Leben sehen willst. Zeig du uns, wo vielleicht Veränderung nötig ist oder wo das Bekenntnis nötig ist, dir Schuld zu bekennen. Und ich möchte dir danken dafür, dass du bereit bist, dann auszuräumen. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, ehrlich zu sein, nicht es einfach zu verdrängen, und dass dann das, was wir mit dir erleben, nach außen scheinen kann und dass andere Menschen durch uns erkennen, nicht wie toll wir sind, sondern wie toll du bist, dass du Schuld vergibst, dass du veränderst. Vielen Dank dafür, dass du das tust. Amen.